Du kriegst den Kopf nicht frei, weil du viel zu viele To-Dos auf der Liste hast? Du fühlst dich für alle Belange rund um die Alltags- und Familienorganisation verantwortlich und hast dir eine gleichberechtigte Beziehung anders vorgestellt? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Mental Load Sprechstunde. Wir sprechen über fair verteilte Familienorganisationen, über den Anspruch an Frauen, sich kümmern zu müssen. Und es kommen auch Männer zu Wort und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Zusammen kriegen wir dein Mental Load in den Griff. Herzlich willkommen zu Laura's Mental Load Sprechstunde und ich habe heute die Kati von Familienrevolution bei mir zu Gast. Wir reden heute über ihre ganz besondere Elternreise. Wir werden darüber reden, warum es so wichtig ist, dass Eltern sich auch um sich selbst kümmern, ganz speziell Mütter. Und zunächst mal möchte ich aber gerne wissen, Kati, wer bist du und was machst du? Schön, dass du da bist.
Hi, ja, danke für die Einladung. Genau, ich bin Kati, ich bin Sozialarbeiterin und das schon länger, als ich manchmal in Zahlen ausdrücken möchte. Ich mache seit 18 Jahren, schockierenderweise schon, Familienhilfe. Also ich habe ganz klassisch als Sozialarbeiterin angefangen, mit Familien zu arbeiten. In ihren Wohnungen, wenn sie Probleme mit ihren Kindern hatten. Ich habe in Schulen gearbeitet, ich habe mit Schulverweigerern gearbeitet. Ich habe eigentlich alles gemacht, was man als Sozialarbeiterin mit Kindern so machen kann, in Wohngruppen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, im Management zu arbeiten, habe nochmal ein zweites Studium drangehängt und habe ganz, ganz große Träger, die größten Träger Deutschlands, geleitet. War also verantwortlich für viele hunderte Kinder, die bei uns gelebt haben, Kinder, die nicht mehr bei ihren Eltern leben konnten. Und aber auch Familien, die wir betreut haben, die wir ambulant betreut haben und war da eben in der pädagogischen Verantwortung. Habe an Universitäten Sozialarbeiter ausgebildet, habe an Erzieherschulen Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Und dann bin ich Mama geworden. Und dann hat sich quasi alles ein bisschen gewandelt, weil natürlich sich auch mein Fokus verschoben hat von der Karriere, die ich da gemacht habe und den Stunden, die ich in der Woche gearbeitet habe. Und dann habe ich ein Kind mit ein paar Besonderheiten bekommen, mit einem Pflegegrad, ein neurodivergentes Kind, was uns hier sehr auf Trab gehalten hat und habe dann beschlossen, dass ich nicht mehr in diesen Job zurückkehren möchte und habe deshalb mein eigenes Unternehmen gegründet. Die Familienrevolution, erst ganz alleine und jetzt sind wir schon ein großes Team. Ich habe mittlerweile sehr viele Mitarbeiterinnen und wir betreuen Eltern, wir begleiten Eltern auf ihrem Weg zu weniger Motzen, zu weniger Schreien, zu mehr Verständnis für die Kinder. Also uns geht es immer darum zu verstehen, warum haut mein Kind? Warum möchte mein Kind nicht in die Kita? Warum schmeißt mein Kind das Essen auf den Boden? Warum schreit mein Kind immer nur die Mama, nicht der Papa? Warum möchte mein Kind abends nicht ins Bett? Und den Eltern beizubringen, warum das passiert, was im Gehirn der Kinder vor sich geht. Ich bin ausgebildet in ganz vielen neurobiologischen Grundsätzen der Pädagogik. Ich bin Fachkraft für Kinder mit Förderbedarf und schaue dann da eben insbesondere bei den sehr, sagen wir mal, gefühlsstarken Kindern, bei den High-Need-Kindern, bei denen, die es eben den Eltern nicht so einfach machen, schauen wir hin, woran liegt's und wie können wir da ansetzen, dass das Leben für alle leichter wird. Es geht nicht um rosa-rot, das ist unrealistisch. Es geht darum, wie ist es für uns alle leichter und so, dass wir uns alle in der Familie damit wohlfühlen. Und das machen wir in unserem Programm Elternreise.
Und diese Elternreise gefällt mir auch aus dem Grunde so gut, weil ihr, du hast jetzt gerade beschrieben, worum es geht, um genau diese Themen, die alle Eltern kennen, vor allem auch dieses, wie begleite ich mein Kind gut? Auch das stand ja in den letzten Jahren beim Thema bedürfnisorientierte Erziehung immer im Fokus. Aber, und jetzt kommt das Aber, warum ihr eure Elternreise besonders gut gefällt, ihr fangt woanders an und zwar bei den Eltern selber. Wieso ist das für viele Eltern und sagen wir mal ganz speziell für Mütter so besonders schwierig? Zunächst mal, bevor sie sich um die Bedürfnisse der Kinder kümmern, ja, sich um sich selbst zu kümmern und warum ist das aber gleichzeitig eigentlich die Basis von allem?
Ja, deswegen heißt das Ding auch Elternreise und nicht Kinderreise, weil letztlich es immer erstmal um uns Eltern geht und um das, was wir lernen, verstehen und ja, wissen dürfen sozusagen. Ich glaube, das fällt insbesondere Müttern so schwer, sich um sich selber zu kümmern, weil, naja, sie es A, einfach nicht gewohnt sind, Gerade in dieser bedürfnisorientierten Szene ist halt vieles, alles fürs Kind, du stillst möglichst lange und bloß kein Schnuller, weil du könntest ja, weiß ich nicht, die Regulation vereinfachen und am besten keine Medien unter 3 und nur die Barfußschuhe und die teuren Wollklamotten und man versucht ja alles irgendwie perfekt zu machen und da fallen die Mütter, häufig sind es die Mütter, hinten runter. Und gleichzeitig sind wir ja auch so aufgewachsen. Ich glaube, die meisten von uns sind auch mit Müttern aufgewachsen, die sich immer hinten angestellt haben, die keine Pause gemacht haben. Ich bin mit so einer Mama aufgewachsen. Ich kann mich nicht erinnern, meine Mutter jemals auf dem Sofa liegen gesehen zu haben. Oder dass sie gesagt hätte, ach Kind, heute gibt's mal später Essen, ich mache jetzt Sport. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich an eine Mutter erinnern, die mir vorgelebt hat, immer erst die Kinder und dann die Mama. Und so habe ich das ganz lange auch versucht mit meinem eigenen Kind, weil ich es halt so auch gelernt habe, trotz meines ganzen Wissens. Und natürlich bin ich daran gnadenlos gescheitert, weil es nicht funktionieren kann. Es kann nicht funktionieren. Wir sind immer die Basis. Wir Eltern können keine Kinder begleiten, wenn wir uns selber nicht begleiten. Ich kann mich nicht um ein Kind kümmern, wenn ich keine Kapazitäten habe. Und ich, ja.
Und was du da gerade erzählst, ist ja genau diese Schere zwischen Theorie, dem, was wir unseren Kindern erzählen und unserem Verhalten. Das heißt, wenn ich mein Kind dabei begleite und sage, ich sehe gerade, du bist gestresst, du bist müde und erschöpft, pass mal auf, setz dich doch mal hin, ruh dich aus. Und selbst uns aber nie ausruhen, dann, es gibt irgendwie so einen Spruch, ich kann nicht hören, was du sagst, dein Verhalten ist so laut. Das heißt, wenn wir uns nie selbst danach verhalten und das Kind sieht uns nie ruhen, also wie du sagst, ne, wir sehen eine Mutter, die nie ruht. Wir können nicht lernen, wie wichtig es ist, auszuruhen. Okay, das ist total spannend, was du erzählst. Und wie spielt das in eurer Elternreise eine Rolle? Im Vorgespräch hattest du mir schon erzählt, es geht vor allem auch darum, wenn wir jetzt mal nochmal bei dem Thema Kind sind, mal zu schauen, was braucht mein Kind wirklich und was kann ich auch weglassen? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was du empfiehlst, auch mal wegzulassen?
Ja, also ich glaube, es geht immer um eine Priorisierung von Dingen. Und ich glaube, dass viele Eltern die falsch priorisieren. Weil, nicht weil sie das einfach so wollen, sondern weil ihnen das von der Gesellschaft halt auch so eingeredet wird. Und auch auf Instagram oder ne, Facebook, man sieht es ja auch so. Und beim Thema Medien, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Es gibt diese harten Kampagnen, keine Medien unter 3 und dann bloß, wenn die Kinder Fernsehen gucken, nur das Richtige und nur 30 Minuten und so. Ich habe einen ganzen Podcast bei mir aufgenommen, wo ich das mal auseinandergenommen habe, denn es gibt keine Studien, die das belegen. Wenn man sich mal anschaut, ich will da jetzt nicht ganz in die Tiefe gehen, aber es ist einfach, ich sag's mal, wie ich es im, ich bin immer sehr direkt, es ist Bullshit. So. Das heißt, wir Eltern machen uns kaputt, weil wir glauben, wir tun den Kindern was Gutes und versuchen möglichst wenig Medien zu nutzen. Dabei gibt es dafür gar keinen Grund. Es gibt keinen Grund dafür, das so zu tun. Im Gegenteil, es gibt sogar viele Studien, die beweisen, dass es überhaupt keine Probleme gibt. Damit meine ich nicht, dass wir unsere Kinder von um 8 bis um 20 Uhr vor den Fernseher setzen sollen. Das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht um ein gesundes Maß von Dingen. Und es geht darum, da, wo ich es brauche, es auch ohne schlechtes Gewissen nutzen zu können und zu sagen, ja, und ich koche jetzt in Ruhe oder ich lege meine Füße hoch oder ich gehe Sport machen. Vielleicht erzähle ich das mal an mir heute als Beispiel. Mein Kind ist heute Morgen um 2 Uhr aufgestanden. Das tun normale Kinder mit 4,5 jetzt nicht, meiner schon. Früher bin ich dann ganz schnell in so eine Opferrolle gerutscht. So, oh, jetzt verzichte ich schon wieder auf meine Minuten am Morgen zum Tee trinken und Journal schreiben und schon wieder ich arme, arme Mutter. Und das mache ich nicht mehr. Ich ziehe meine Dinge einfach durch und ich finde Wege. Und ich habe heute Morgen Sport gemacht. Ich war eine Stunde auf meinem Peloton-Bike und mein Kind hat daneben Paw Patrol geguckt. Und ich habe überhaupt Super. Gar kein schlechtes Gewissen deswegen. Ich hatte Kopfhörer auf, er hatte Kopfhörer auf. Und danach haben wir schön zusammen gefrühstückt. Wir werden heute noch eine Menge Stunden miteinander verbringen und schöne Sachen machen. Und das ist das, was ich mit dem Maß meine. Ne? Was hätte er davon, wenn ich mich durch den ganzen Morgen gequält hätte und heute den ganzen Tag ihm die Schuld dafür gebe, weil er ja so früh aufgestanden ist und ich arme Mutter zurückstecken muss? Das ist nicht das, was Kinder brauchen. Kinder brauchen Eltern, von denen sie sehen, es ist wichtig, sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Es ist wichtig, zu schauen, was brauche ich und wie bekomme ich das? Und das heißt nicht, dass wir Eltern uns jetzt immer voranstellen und sagen, scheiß aufs Kind, ist mir alles egal, wie es dem Kind geht, sondern immer wieder die Balance zu finden. Und es gibt Phasen, in denen ist gerade das Kind wichtiger und da stecke ich zurück. Und es gibt Phasen, da bin ich mal wieder wichtiger. Und es gibt Tage und Stunden am Tag, in denen sich das immer wieder die Balance hält. Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Ganz viele Dinge, Ansprüche, die wir Eltern an uns haben, sind einfach gesellschaftlich gemacht. Ich meine, ein schönes Beispiel ist auch das gemeinsame Abendessen. Ganz viele Eltern in unserem Elternreise, wir schaffen das nicht. Alle haben zu unterschiedlichen Zeiten Hunger. Dann isst das Kind nicht, was ich will. Ich stehe ewig in der Küche und koche das und dann essen die das nicht. Und dann kommt dieses Gefühl der Undankbarkeit so hoch. Dieses, oh, ich habe mir so eine Mühe gemacht und jetzt isst das Kind das nicht. So, was für ein Quatsch. Ich meine, ganz ehrlich, es ist ganz normal, dass 3-, 4-, 5-jährige Kinder keinen Bock auf unser Essen haben. Und es ändert sich auch wieder.
Wir auch können Ältere.
Ja, auch Ältere, genau. Wir können diesen Anspruch einfach fallen lassen. Und ganz oft ist das so entlastend, wenn ich dann sage, weißt du was, dann lass doch dein Kind um 17 Uhr das Brot essen und ihr esst um 19.30 Uhr was anderes. Ihr müsst nicht am Tisch sitzen. Und alle so, ja, aber das gemeinsame Familienessen, aber das ist doch so wichtig und so. Und dann frage ich mal, ja, warum eigentlich? Warum ist das eigentlich so wichtig? Und dann finden wir immer gemeinsam heraus, und das ist das, was wir auch in der Elternreise tun, was für Glaubenssätze stecken dann dahinter. Dieses, es ist so wichtig, dass wir alle am Tisch sitzen. Und ich weiß, jeder, der das jetzt hört, denkt, ja, aber das ist doch auch wichtig. Ja, aber die Frage ist, worum geht's? Es geht um Verbindung, es geht um Kommunikation, es geht um ein Miteinander, es geht um ein Vorleben. Das kann ich aber auch zu ganz vielen anderen Zeitpunkten am Tag haben. Und wenn in dieser Familie das Essen nicht der Zeitpunkt ist, weil ich halt ein Kind habe, was zweimal vom Brötchen abbeißt und dann fertig ist, dann kann ich diese Verbindung, diese Kommunikation auch eine halbe Stunde später haben, in einem ganz anderen Spiel oder in einer anderen Situation. Und ich glaube, darum geht's, dass jede Familie für sich Wege findet, die die Bedürfnisse aller erfüllen und nicht gesellschaftlichen Idealen hinterher rennt, weil man das halt so macht als Familie.
Ich habe da noch eine schöne Geschichte. Ich kenne eine Mutter, die hat zwei kleine Kinder und ist den ganzen Tag über zu Hause und hat dann für sich beschlossen, wenn abends ihr Mann nach Hause kommt und der Abendbrottisch gedeckt wird gemeinsam, dann geht sie mit dem Hund raus, während die anderen essen. Weil sie gesagt hat, es stresst mich nach einem Tag mit den Kindern, abends noch diesen Zirkus, den nun mal manche Eltern, viele Eltern mit den Kindern haben, ne? Dann fällt hier ein Glas um, dann mag das Kind das Gemüse nicht und dann sind alle unter Strom und sie geht jetzt mit dem Hund raus. Und ich finde, das hast du schön beschrieben. Worum geht's eigentlich? Ne, es geht um uns, um diese Gemeinschaft und die können wir auch anders erzeugen. Das heißt, auf eurer Elternreise lernen Eltern, dass sie vielleicht die Bedürfnisse und Wünsche, die sie und die Kinder haben, anders umsetzen, ohne diesen Stress zu haben. Und da möchte ich nochmal mit dir darauf zu sprechen kommen. Elternschaft ist ja immer anspruchsvoller geworden, ne? Da hat ja auch Social Media so seinen Beitrag zu geleistet. Denn wir sehen ja heute auf Instagram wie in so einem bunten, traumhaften Katalog, wie wundervoll, ruhig, bedacht und wunderschön und picobello andere Eltern, speziell andere Mütter, sich um ihre Kinder kümmern, ne? Und das setzt unheimlich unter Druck. Dann zum Beispiel, oh Gott, bei uns ist abends irgendwie richtig Ärger in der Bude und da auf Insta sieht das aber so toll aus. Erlebst du auch, dass dieser Anspruch immer höher wird bei Eltern, gerade bei Müttern, dass die denken, ich muss alles schaffen?
Ja, unbedingt. Und ich kriege jeden Tag auf Instagram Nachrichten, weil ich das halt nicht so zeige. Ich zeige halt, ne, dass mein Kind heute Morgen um 2 Uhr aufgestanden ist und dass mich das nervt. Und ich kriege dann immer genau diese Nachrichten so, oh Gott sei Dank sagst du das. Das ist so entlastend. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir keine falschen Versprechungen machen. Auch in der Elternreise. Wir schreiben auf keine Seite drauf, danach ist bei euch alles wunderschön, weil das ist Quatsch. Kinder zu haben, ist ein scheiß anstrengender Job. Punkt. So, und der wird es auch immer bleiben. Auch wenn ich mit Leuten wie uns lerne, das anders zu machen, wird es immer anstrengend bleiben. Es wird immer Arbeit sein. Nur die wird sich vielleicht nicht mehr so schlimm anfühlen und ich werde Wege finden, wie ich dabei wieder viel mehr Spaß haben kann und viel mehr Leichtigkeit erleben kann. Das heißt aber nicht, dass wir alle in so einem Wohnkatalog leben, wo alles wunderbar ist. Und ganz ehrlich, ich fände das für Kinder auch sehr traurig und auch für uns Eltern. Ich glaube ja, dass Kinder was anderes brauchen. Ich glaube, Kinder brauchen Eltern, die Gefühle leben. Also ich bin wütend vor meinem Kind. Ich weine vor meinem Kind. Ich lache vor meinem Kind. Ich versuche nicht, eine Maschine zu sein, die keine Gefühle mehr hat. Die Frage ist nur, wie leben wir diese Gefühle aus? Das ist ja der große Punkt. Ganz viele Mütter, und ich glaube, da schließt sich gerade unser Kreis, merke ich gerade im Gespräch, kümmern sich nicht um sich selber, haben auch selber nie gelernt, ihre Gefühle rauszulassen. Also wenn ich Frage, ja, wie zeigst du denn Gefühle? Ja, ich schluck die runter. Ich versuche die zu vermeiden, weil ich soll ja meinem Kind ein Vorbild sein. Ich soll ja hier nicht rumschreien. Und dann schlucken sie sie runter und schlucken sie runter und schlucken sie runter. Und irgendwann geht das nicht mehr. Irgendwann kocht der Kessel über, weil da ist nichts mehr zum Runterschlucken, kein Platz mehr. Und dann explodieren sie. Das heißt, sie schreien ihr Kind an, sie motzen ihr Kind an oder auch die Papas, das ist ja genau das Gleiche. Und wundern sich dann und sagen immer, ja, ich weiß doch, dass ich das nicht soll. Und ich weiß, dass das schlecht für mein Kind ist. Und das müssen wir festhalten. Das ist schlecht für unsere Kinder. Punkt. So, es ist nicht gut, wenn wir unsere Kinder anschreien. Aber sie wissen das. Sie brauchen niemanden, der ihnen sagt, bitte schrei dein Kind nicht an. Sie brauchen jemanden, der ihnen sagt, wie kannst du das denn anders machen? Und ich glaube, da hinzugucken. Und der erste Schritt ist immer, kümmere dich wieder um dich selber. Sorge dafür, dass dein Kessel nicht voll ist, sondern leere diesen Kessel aus über den Tag. Selbstfürsorge. Sich um sich zu kümmern, Grenzen zu setzen. Und da ist übrigens, wir empfehlen den Eltern immer dein Küchenmeeting, was du ja in deinen Kursen auch erzählst. Und bei uns ergänzen wir das noch ein bisschen um eine Familienkonferenz. Also wir planen mit den Eltern nicht nur To-Dos und Termine und verteilen Aufgaben, sondern wir bringen ihnen bei, Bedürfnisse zu planen. Also wir jede Woche sich hinzusetzen und zu sagen, wer in der Familie hat welche Bedürfnisse? Und das ist super schwer, weil die meisten Mütter sagen, ich weiß gar nicht, was ich für Bedürfnisse habe. Ich habe gar keine. Habe ich so lange hinten angestellt, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Und wenn ich dann nachfrage, wie fühlst du dich denn, wenn du das fünfte Mal um 5 Uhr aufgestanden bist? Ja, ich bin wütend, ich bin genervt. Ne? Ja, klar. Und das sind sogenannte Markergefühle. Das sind Gefühle, die hochkommen, wenn wir Erwachsenen unsere Bedürfnisse unterdrücken. Und ich glaube, manche vergessen, dass wir die auch haben. Manche Eltern scheinen zu denken, nach dem ganzen Insta-Katalogleben, dass nur Kinder Autonomiebedürfnis haben und nur Kinderbindung brauchen. Aber wir Erwachsenen haben genau die gleichen Bedürfnisse. Und Wut ist zum Beispiel ein Markergefühl, wenn ich mein Autonomiebedürfnis nicht erfülle. Dann kommt Wut hoch. Das sind einfach ganz normale biochemische Prozesse im Körper. Und naja, an wem lasse ich die aus? Am Kind, weil oft ist es halt das, was da ist und das, was im Moment der Auslöser ist. Und das ist für beide Parteien nicht schön. Die Mütter gehen mit einem schlechten Gewissen abends ins Bett. Und deswegen gucken wir halt hin, wie kannst du wieder Raum für dich einnehmen? Wie kannst du dich wieder um dich kümmern? Wo kannst du ansetzen? Und wir arbeiten mit dem lächerlich kleinsten Schritt. Das heißt, wir schauen immer eine Minute. Der erste Auftrag an die Eltern ist eine Minute heute für dich. Und in meinem Team arbeitet Lana, die mich auch privat schon ganz lang begleitet und die eine großartige Sozialarbeiterin ist und die Eltern an die Hand nimmt und ihnen Schritt für Schritt, wirklich in mini kleinsten Schritten, damit es nicht noch ein To-Do ist, nicht noch was Großes, Anspruchsvolles, sondern wir fangen mit einer Minute an. Und wir bringen ihnen bei, wie baust du das Stück für Stück aus in deiner Familie? Beispielsweise, wie kann Papa mal die Kinder ins Bett bringen? Das klappt ja in vielen Familien nicht. Wie kannst du Grenzen setzen, wenn dein Kind permanent beispielsweise an deinem Ohr fummelt, abends ins Bett, um einzuschlafen? Oder du willst gar nicht mehr stillen, aber dein Kind lässt sich einfach nicht abstillen. Wie machst du das denn, damit du wieder Raum für dich hast? Muss nicht sein, ne? Also wenn ich abstillen will, muss natürlich nicht abstillen, aber wenn das gerade ein Thema ist. So, und Raum einnehmen ist für viele Mütter, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Und ich erinnere mich an mich selber. Ich habe ganz lang versucht, hier wieder meine Sportkurse zu machen nach dem Kind. Und das ging nicht. Ich bin weggefahren, das Kind hat geschrien bei Papa, ich bin mit einem schlechten Gewissen weggefahren. Es war für uns alle nur ein Kampf. Jetzt habe ich das Glück, in einem großen Haus zu wohnen und habe dann meinen Keller ausgebaut. Das war so ein richtiger Rumpelkeller, so ein richtiges, da steht die Tiefkühltruhe, da hängt Kabel, da ist der Wasserzähler, also ein richtiger Rumpelkeller. Und wir haben alles rausgeschmissen, haben Vorhänge vor das gehangen, was man nicht rausschmeißen konnte, wie die Tiefkühltruhe halt. So, und dann habe ich mir über die hässlichen Fliesen so einen billigen Puzzleteppich, aber einen hübschen gelegt, habe mir so ein Fahrrad gekauft, meine Hanteln gekauft und ich habe jetzt da unten meinen Raum. Und dieses Gefühl, Raum einzunehmen, ich hole mir ein Stück für mich und jetzt kann ich da unten Sport machen, egal ob der um 2 aufgestanden ist, um 5 oder wenn ich abends noch mal eine halbe Stunde Zeit habe, egal ob ich einen Babysitter habe oder nicht. Und manchmal sind es diese Dinge, es ist nicht das Wellness-Wochenende, es ist nicht der große Urlaub, das ist auch cool, aber ich glaube, ganz oft sind es schon die kleinen Dinge wie, ich trinke 10 Minuten meinen Kaffee aus, die es am Ende ausmachen. Und da wollen wir halt hin, jedem Elternteil beizubringen, zu helfen, seinen eigenen Weg zu finden. Es gibt nicht den einen, du musst jetzt 3-mal im Jahr ein Wellnesswochenende machen, sondern jeden Tag für sich zu sorgen mit den ganz, ganz kleinen Dingen.
Ich finde das total spannend, was du gerade mit dem Raum gesagt hast. Ich habe vor kurzem von Sophie Passmann Pick Me Girls gelesen und da ist mir auch was aufgegangen. Ganz persönlich, dass ich immer als Frau versuche, unkompliziert zu sein.
Genau.
Das zum Beispiel auch schon, es ging bei ihr um Liebesbeziehungen, ja, also dass man früher als Teenie oder mit dem ersten, als ich meinen ersten Freund hatte, ich wollte auch, wie sie beschrieb, eine unkomplizierte Freundin sein, die nicht so viel Raum einnimmt und ihn nicht davon abhält, sein Leben so zu leben, wie er das möchte. Und dann dachte ich so, krass, genau so ist es. Wir Frauen, ja, auch wenn wir gar nicht heterosexuell leben, aber wir Frauen, wir werden so sozialisiert. Unkompliziert zu sein, keinen Raum einzunehmen, Platz zu machen, freundlich zu sein, ordentlich. Und genau das, das ist, wenn wir dann Mütter werden. Und dann ist da auch eine Person, die natürlich viel Raum einnimmt, ganz logisch. Und wir sind auch so drauf gepolt, uns auch selbst keinen Raum zu nehmen, dann geht das so nach hinten los. Das geht so nach hinten los, ne? Und das sehen wir an so vielen erschöpften Müttern und an Burnout-Raten und Erschöpfungsdepressionen. Und das ist, finde ich, super, was du gerade erzählt hast, denn Raum einzunehmen kann sein, dass es vielen Frauen schwerfällt. Und jetzt wieder zu versuchen, wie lerne ich das Stück für Stück? Und du hast ein tolles Beispiel. Ich nehme Raum im Haus ein. Oder wenn es in einer kleinen Wohnung ist, dann vielleicht einfach nur eine Ecke, ein Bereich. Ich nehme Raum ein, was die Zeit angeht. Ne? Also ich
Ganz genau.
nehme mir von der Familienzeit auch Zeit für mich. Und das finde ich schön, dass du das auch so praktisch erklärst anhand deines Raumes und aber
Ja.
auch dann anhand von anderen Mütterbiografien. Wenn wir uns jetzt mal so eine Mutter, wie wir sie beide aus auch unserer Arbeit kennen, überlegen, auch eine Frau, die vielleicht noch kleine Kinder hat oder Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die sehr viel Fürsorgearbeit macht und die auch sagt, ich habe den ganzen Tag keine Zeit, vielleicht auch alleinerziehend, ich habe keine Zeit, die Kinder sind ständig um mich rum und natürlich steckt auch immer dahinter, ich traue mich vielleicht auch nicht, die Zeit zu nehmen. Du hast jetzt schon von der ersten Minute gesagt. Was ist denn noch mal so konkret eine Übung mit dieser ersten Minute, die du dann empfiehlst?
Ja, ich wollte mal ganz kurz, bevor ich darauf antworte, auf die alleinerziehende Mama eingehen, weil du das gerade so angesprochen hast. Und in meinem Team ist Jenny. Jenny ist auch alleinbegleitende Mama eines kleinen Kindes und die arbeitet bei uns auch mit den Müttern als Mentorin. Und für mich ist sie so ein leuchtendes Beispiel, weil das ist nämlich ganz oft das Argument, ja, bei mir geht das nicht. Ich habe keinen Papa, der das Kind nehmen kann. Und natürlich ist es viel, viel schwerer, wenn ich alleinerziehend bin. Ist logisch, absolut logisch. Aber sie ist für mich so ein großes Vorbild, weil ich jeden Tag sehe, es geht gar nicht darum, eine andere Person im Haushalt zu haben, sondern es geht erstmal um genau diese Glaubenssätze, die du gerade angesprochen hast, um dieses Raum einnehmen. Und das ist was, was in uns passiert. Und da brauche ich erstmal niemand anderen für, weil ich kann immer Wege finden, das auch mit Kind zu machen. Und sie, also sie hat zwei Jobs und hat ein ganzes Haus umgebaut mit Kind und also Wahnsinn, Wahnsinn. Und sie ist bei uns dafür zuständig, genau diese Inhalte beizubringen, nach denen du gerade gefragt hast. Wir arbeiten mit verschiedenen Methoden, weil wir halt sagen, nicht jeder mag ja alles. Also ich war zum Beispiel früher so ein Mensch, ich habe gedacht, Meditation, ich habe sowas gehasst. Ich fand sowas so esoterisch. Und wenn beim Yoga im Sportstudio jemand gesagt hat, jetzt atmen wir, dann war ich raus. Ich mache Yoga nur für Sport. Meine Freundin, alles Sozialarbeiterin, die haben schon Morgenseiten geschrieben und Yoga gemacht. Die sind schon seit Jahren an solchen Themen. Und ich war immer so ablehnend. Ich habe gesagt, sowas brauche ich nicht. Naja. Ich bin auch lernfähig. Irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass das doch Sinn macht und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und mittlerweile, ja, bringe ich das anderen Menschen bei. Und Jenny ist da bei uns die Expertin. Wir arbeiten einmal mit Journaling, also mit dem Schreiben. Das ist eine Methode, die wir nutzen, die wir den Eltern beibringen. Für manche passt das super, für manche ist das nicht das Richtige. Eine andere Methode, mit der wir arbeiten, sind Klopftechniken, bestimmte Arten, mit seinem Körper umzugehen, ganz viele somatische Techniken, Atemübungen. Da gibt es so viele Atemübungen, die kann man in 1, 2 oder 3 Minuten machen. Die kann man überall machen. Man kennt mich auf Insta sitzen vor meiner Spülmaschine. So dieser Moment von, okay, es spielt gerade ganz kurz und mein Kind spielt wirklich nie alleine. Wenn das mal passiert, dann sitze ich garantiert irgendwo und mache eine Meditation sofort. So, ne, das sind Dinge, die man einfach überall umsetzen kann. Und sei es einfach nur sitzen und aus dem Fenster gucken. Manchmal hilft schon das. Und wir versuchen mit ganz vielen verschiedenen Methoden, die wir einmal aufzeigen, und dann kann jede Mama gucken, so, was passt denn für mich? Was passt in meinen Alltag? Ich bin auch so ein Mensch, der einfach immer raus muss. Ich muss raus in die Natur. Das hilft mir total, mich wieder wohlzufühlen, ne? Es ist meistens gar nicht so kompliziert. Es geht nur darum, die Basics zu verstehen. Zu verstehen, mein Nervensystem ist dysreguliert, weil permanent ein Kind an mir klebt, weil ich vielleicht auch mit den Kindern in einem Bett schlafe, weil ich eigentlich nie Raum für mich habe. Und irgendwann ist man halt überreizt. Das ist nichts, was die Mutter falsch macht oder was, ja, man direkt ändern könnte, sondern das ist einfach erstmal der eigene Körper, der auf die Umstände reagiert. Und dann kann ich gucken, wie kann ich mich selber wieder regulieren? Und das sind manchmal ganz einfache Dinge. Eine Übung, die ich immer empfehle, ist, sich an die Wand zu legen und die Beine nach oben zu machen und dann tief zu atmen. Ja, da sind alle so, hä, das soll helfen? Ja, tut es. Es sind ganz, ganz viele ganz kleine Sachen. Wenn man aber einmal die Basics verstanden hat, dann kann man die Übungen halt auch passend anwenden. Dann weiß man nämlich, was man braucht. Und das, finde ich, das könnte man auch nochmal erwähnen. Wir wollen ja nicht, dass die nächste Generation auch so wird. Genau das, was du gerade beschrieben hast. In der Elternreise gibt es auch ein ganzes Kapitel neu jetzt in dieser Runde, das heißt Expedition Gefühle, wo wir genau das für die Kinder nochmal umsetzen. Weil, tja, wir müssen es jetzt mühsam lernen mit 30, mit 40 Jahren. Wir kämpfen uns das so hart zurück. Also ich habe es mir hart zurückgekämpft, weil ich es nicht gelernt habe. Genau das, was du vorhin gesagt hast. Mir wurde gesagt, du bist zu laut, sitz still, ne? Viele haben gelernt, sie dürfen nicht weinen, sie dürfen keine Gefühle zeigen. Und dann wurden daraus Frauen, die versuchen, unkompliziert zu sein, die jetzt darunter leiden. Und zwar heftig zum Teil, die sich nicht trauen, Nein zu sagen zum Kita-Kuchen, obwohl sie keine Zeit haben und so. Ich will nicht, dass mein Kind so wird. Und deswegen bringe ich meinem Kind mit wirklich viel Mühe bei, wie kann er sich regulieren? Ich bringe ihm Atemtechniken bei. Mein Kind hat schon mit 2,5 irgendwie kannte der schon die wichtigsten Atemtechniken, weil ich ihm die immer und immer und immer wieder vorgelebt habe. Deswegen haben wir da noch mal ein ganzes Kapitel auch zu gemacht, weil wir eben ja nicht wollen, dass das wieder passiert. Wir wollen, dass unsere Kinder nicht das Gefühl haben, meine Gefühle sind nicht okay. Und da reicht es eben nicht zu sagen, hey, alle deine Gefühle sind okay, guck mal, schöne Affirmationskarte. Ich muss es vorleben. Immer und immer und immer wieder. Mein Kind sagt gerne zu mir, Mama, du bist wütend, geh mal eine Runde barfuß durch den Garten laufen. Weil er
Super.
mich schon so oft barfuß hat durch den Garten laufen sehen, wenn ich wütend war. Und ich gesagt habe, Schatz, ich bin jetzt wütend, nicht auf dich, sondern weil das hier gerade nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ich finde, das ist es. Gefühle ausleben dürfen, ohne andere dafür in die Verantwortung zu nehmen, ohne sie anzuschreien, ohne sie zu beschämen, das geht. Also wir müssen dafür nicht still sein. So, und da kommt dann der Kreis, ne?
Kathi, das ist so ein schönes Schlussplädoyer, finde ich, weil es genau, finde ich, darum geht. Und ich glaube, das ist tatsächlich, du arbeitest auch mit Nora Imlau zusammen, die gerade das Buch
Ja.
Bindung ohne Burnout rausgebracht hat, um das auch wirklich zu verhindern. Diese hohen Erschöpfungs-, Depressions- und Burnout-Raten bei Frauen, speziell auch bei Müttern, um die zu verhindern, braucht es auch so ein, ja, so ein anderes Mindset, auch wenn dieses Wort Mindset mittlerweile so blöd und ausgelutscht ist, aber genau das ist es. Ich möchte dem gar nicht viel hinzufügen, aber es gibt von dir einen Podcast, da geht es um Wut. Kannst du dazu noch mal was sagen? Den verlinken wir nämlich direkt unter diesen Beitrag.
Genau, ja, wir haben einen Podcast, wir haben vor allen Dingen aber auch einen Workshop und der wird stattfinden im April wieder. Und zwar ist es ein Abend, der kostet 0 Euro. Also ihr könnt euch einfach anmelden, genau, den Link können wir einfach hier unten drunter legen und der heißt Raus aus der Mama-Wut. Natürlich sind auch Papas eingeladen, aber es ist eben ein Thema, und da mir hauptsächlich Mamas folgen, heißt der Workshop ebenso. Es geht genau darum, wieso schreie ich mein Kind an, wenn ich das eigentlich nicht will und wie komme ich da raus? Und wir werden tatsächlich in diesem Workshop live auch eine Methode machen. Da braucht sich keiner Sorgen. Ihr könnt euer Video auslassen, niemand sieht euch dabei, aber wir werden live eine Methode mit euch machen, werden ganz viele Methoden zeigen, auch Notfalltricks zeigen. Was mache ich in, ich stehe im Supermarkt, das Kind hat den Mega-Wutanfall und ich kann kaum ruhig bleiben. Was kann ich dann tun? Das zeige ich da ganz live meine Tipps, die ich selber anwende. Und natürlich stelle ich auch da nochmal die Elternreise vor, klar. Und wer dann mag, kann da weitermachen, muss aber nicht. Den können wir euch gerne hier unten drunter verlinken. Da freue ich mich sehr, wenn der ein oder andere vorbeischaut. Kommt gern zusammen, es kostet nichts. Und in der Regel ist es ein sehr entlastender Abend. Du hast es schon erwähnt, Nora ist unsere Expertin auch in der Elternreise. Nora hält Vorträge in unserer Elternreise zum Thema gefühlsstarke Kinder zum Beispiel zum Thema Grenzen setzen. Und ich freue mich sehr auf die nächste Runde.
Kathi, es war mir eine ganz große Freude, mit dir zu sprechen. Ich glaube und bin mir ganz sicher, dass die vielen Hörer und vor allem auch Hörerinnen da ganz viel mitgenommen haben. Danke für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ich hoffe, diese Folge von der Mental Load Sprechstunde hat dir gefallen und du konntest einiges mitnehmen, das du im Alltag umsetzen kannst. Nun freue ich mich riesig, wenn du diese Folge bewertest. Und zum Abschluss noch ein Hinweis auf die kostenlose ultimative Steuerbordliste. Mit der könnt ihr einen Überblick über eure Haushalts- und Familienorganisationstätigkeiten bekommen, die Aufgaben untereinander verteilen und schauen, wie ihr den Alltagstrott auf die Reihe bekommt. Du findest die Liste kostenlos unter www.mental-load-akademie.de/Liste. Ganz viel Spaß beim Verteilen!